Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Am 26.09. hat dieser Podcast sein einjähriges Jubiläum. Dafür wird es eine ganz besondere Folge geben, denn als Gast werde ich Fragen von ZuhörerInnen und Gästen beantworten. Deshalb bist du jetzt gefragt, welche Frage oder Fragen hast du zum Podcast, zu mir oder meiner Arbeit? Schreib mir gern an hello@sarahwalter.com oder über Instagram sarah.walter.leipzig. In der Jubiläumsfolge werde ich im Übrigen von einer ganz besonderen Person interviewt. Es wird Nadja aus Folge 1 sein. Ich freue mich nun sehr auf deine Fragen und bin schon sehr gespannt. Aber nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß bei dieser Folge. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich freue mich, heute als Gast den Florian begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich einfach, hier zu sein.
Ich bin sehr gespannt und wir starten auch mit der allseits ersten bekannten Frage. Wer bist du?
Ich bin ein Retter.
Du bist ein Retter. Wer bist du noch?
Ein liebevoller Mensch, der es nicht unbedingt immer so zeigt. Und man kann eigentlich sagen, harte Schale, weicher Kern.
Ah, okay, spannend. Also ich habe eigentlich zu allem Nachfragen.
Okay, gerne.
Was heißt für dich, ein Mensch zu sein, der eine harte Schale hat und einen weichen Kern? Warum braucht es vielleicht diese harte Schale oder den weichen Kern?
Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt. Das sind einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Laufe meines Lebens, auch eher Berufsleben, dass man oft von Menschen enttäuscht und hintergangen wird, von dem man es eigentlich nicht erwartet hat. Und von daher, ich brauche immer extrem viel Zeit, um aufzutauen und bin gegenüber Fremden auch meistens etwas wortkarg. Dementsprechend, also es bedarf immer so ein bisschen harmonisches Verhältnis und manchmal auch dem richtigen Gegenüber, der es dann schafft, mich zu knacken.
Mhm. Woran merkst du, dass du den richtigen oder die richtige Gegenüber hast? Woran machst du das fest?
Ganz, ganz schwierig. Bauchgefühl. Also sagen ja immer sehr, sehr viele, Bauchgefühl gibt es nicht. Es ist einfach ein Kopfding. Für mich ist Bauchgefühl sehr, sehr wichtig. Egal in welchem Bereich, ob es jetzt Arbeit ist oder halt auch gegenüber anderen Menschen. Es muss einfach stimmen.
Also ich kann dir da nur beipflichten, wenn jemand sagt, das Bauchgefühl, das gibt es nicht. Total. Also ich finde sogar, das ist das Erste, was er eigentlich entscheidet. Also ich merke das auch, wenn mein Bauch irgendwie sich komisch anfühlt und ich trotzdem irgendwie mich hineinbegebe und dann denke, okay, hätte ich nur auf mein Bauchgefühl gehört.
Ja, genau. Es gibt ja so viele Menschen, die super mit Worten umgehen können, die es schaffen, mit Leichtigkeit jemanden um den Finger zu wickeln. Und du kriegst das vielleicht so gerade so am Rande mit, wie sowas passiert und denkst dir nur, das musst du ja doch merken, dass das eigentlich nicht echt ist. Aber nein, das funktioniert bei sehr, sehr vielen aber auch leider.
Ja, naja, das ist ja vielleicht so ein bisschen auch das Bild, was wir nach außen abgeben wollen. Und du hast gerade ein schönes Wort gesagt, echt sein. Was bedeutet das denn für dich, echt zu sein?
Dass ich nicht unbedingt für jeden Everybody's Darling sein möchte, auch nicht sein muss, weil ich brauche nicht, keine Ahnung, wie viele tausend Freunde. Mir reicht eine Handvoll guter Freunde, auf die ich mich verlassen kann und alles andere. Ich zeige mir einen, der wirklich tausend, ist jetzt einfach nur eine Zahl, tausend wirkliche Freunde hat. A, wüsste ich gar nicht, wohin damit. So viel Zeit habe ich in meinem Leben gar nicht. Yeah. Und würde dementsprechend halt auch die Leute vernachlässigen, ohne es eigentlich zu wollen. Von daher ist es genau das. Ich brauche die fünf Freunde, mehr oder weniger, die einfach für mich echt sind.
Ja. Und wenn dich jetzt einer von diesen fünf Freunden beschreiben würde, was würde der oder diejenige sagen über dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich noch niemanden gefragt. Finde ich Schwierig. Also ich möchte natürlich meinem Freund immer vermitteln, hey, du kannst mit allem zu mir kommen. Egal was, egal wann, egal wie. Ich helfe dir beim Umzug. Ich helfe dir, wenn deine Freundin, dein Freund dich verlassen hat. Ich bin einfach da zum Reden. Ja.
Also würde sozusagen ein Freund oder eine Freundin sagen, also Florian, bei dem kann ich mich immer melden, egal was ist, den kann ich anrufen, der hat ein offenes Ohr für mich,
Ja.
der greift mir unter die Arme, wenn ich Unterstützung brauche.
Natürlich. Und das selbst, wenn du dich, was weiß ich, 2 Jahre nicht gemeldet hast, aber in dem
Ja.
Moment, wo du dann ankommst, bin ich da.
Ah, okay, also das ist das, was du vorhin wahrscheinlich auch so ein bisschen angesprochen hast, wenn du einmal dich geöffnet oder Vertrauen gefasst hast. Dann bleibt das bestehen, egal wie lange man sich nicht gesehen hat, oder?
Das auf jeden Fall. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der relativ weit weg lebt, aber der Kontakt ist sporadisch da. Was weiß ich, wir schreiben
Ja.
mal alle 2, 3 Monate,
Ja.
sehen uns vielleicht 1, 2 Mal im Jahr. Aber dann ist es wie, als wäre man nie weggegangen gewesen. Das ist einfach ein total geniales Gefühl. Und mich als Freund zu vergraulen, dafür braucht es schon echt viel Zeit und muss schon echt viel passieren.
Ja, also es klingt danach, als hättet ihr eine starke Verbindung irgendwann zueinander aufgebaut und da muss, wie du schon sagst, viel passieren, bis das irgendwie abreißt.
Ja, ich könnte mir
Ja.
eigentlich auch nicht vorstellen, dass das gerade mit diesem Freund jemals passieren würde. Also,
Ja.
keine Ahnung, dann müsste er mir schon echt in den Arsch treten oder sonst was,
Ja.
damit ich ihm sage, ey, geh weg.
Ja. Aber das finde ich total schön, wenn man so diese Sicherheit hat. Da gibt es Menschen, die sind, auch wenn sie weit weg sind, sind sie da. Macht ja nicht unbedingt immer eine Entfernung aus oder besagt, wie stark etwas ist oder weniger stark.
Ja, klar, natürlich.
Wenn du magst, ich würde gerne wissen, wie der Florian so geworden ist, wie er heute ist. Und dazu spielt ja auch eine Rolle, wie sind wir aufgewachsen, wie sind wir groß geworden. Und würde gerne dich dazu einladen, ein bisschen mit dir in die Zeit zurückzureisen, zu dem Florian etwas jünger ist, wenn das für dich okay ist. Du
Ja.
kannst ja gucken, wie das für dich passt und ob das für dich passt. Was glaubst du, was haben dich als Kind und Jugendliche für Einflüsse besonders geprägt?
Eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das Größte ist wirklich Freundschaft, wo wir das gerade auch so passend hatten. Dadurch, dass ich als Kind sehr oft umgezogen bin und dann auch weitere Strecken, hatte
Ja.
man halt natürlich immer das Problem, dass Freundschaften zu auseinandergegangen sind, weil man
Ja.
damals noch nicht so die Möglichkeit hatte, diese zu halten. Und dementsprechend musste man immer von null anfangen. Ab einem gewissen Punkt hielt das dann auch, trotz weiterer Umzüge. Sonst wäre ich ja nicht, wie gesagt, mit diesem Freund so noch eng zusammen, trotz der Entfernung. Aber es sind gerade die Freundschaften, die das Leben ausmachen für mich, die einen anstacheln, probier doch mal was aus. Und so bin ich auch letztendlich, um vorwegzugreifen, zu dem gekommen, was ich mache. Ich bin durch einen guten Freund zur Feuerwehr gekommen. Was ein bisschen Kampf war, es war nicht ganz freiwillig, aber ich wurde dann quasi, blöd gesagt, da festgehalten, ey, guckst dir doch mal an, das ist total toll und hier, das machen wir so und dann
Ja.
habe ich irgendwie da Spaß dran gefunden
Ja.
und mich halt durch die Feuerwehr so weiterentwickelt zu dem Punkt, wo ich eigentlich auch jetzt bin.
Also was schlussendlich, du hast davon gesprochen, Freundschaften haben dich stark geprägt, auch ein
Ja.
Stück weit angestachelt.
Na
Und
klar.
jemand hat dich zur Feuerwehr erst mal gezwungen und du hast gemerkt, ach Mensch, das liegt mir ja doch irgendwie ganz gut.
Ja,
Ja.
komischerweise.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf zurück. Du hast gesagt, ihr seid oft umgezogen und dadurch sind auch Freundschaften irgendwie abgebrochen. Wie war das für dich als junger Mensch, oft umziehen zu müssen? Also das klingt ja auch danach, als wäre das für dich gar nicht freiwillig gewesen, sondern das wurde entschieden und dann bist du
Natürlich,
umgezogen.
ja, natürlich. Als Kind
Ja.
hast du ja nicht wirklich Einfluss darauf, ey, nö, ich habe jetzt keine Lust, meinen Eltern irgendwo hinzuziehen. Sei es jetzt Jobwechsel oder ja, andere Sachen, die das begründet haben. Also freiwillig war das alles nicht. Mittlerweile bin ich froh, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, einfach auch um viele Leute kennengelernt zu haben. Und nicht, blöd gesagt, in meinem Dorf oder in meiner Heimatstadt geblieben zu sein und immer noch mit den 5 Handels zusammen zu sein, mit denen ich seit ich, keine Ahnung, in der Grundschule war, zusammen war.
Also es klingt danach, als hätte das bei dir so eine Art Offenheit hervorgerufen. Ist das so? Offenheit gegenüber neuen Menschen oder neue Menschen auch kennenlernen zu wollen?
Nee, das würde ich so nicht sagen, weil sonst wäre ich nicht dieser harte Schale weicher Kern. Ich bin offen Neuem gegenüber, ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich nicht auch gerne Sachen einfach ausprobieren. Ja. Aber um Leute kennenzulernen, brauche ich halt eine gewisse Weile.
Und trotzdem würde mich nochmal interessieren, wie es dir als Kind damit ging, so oft umzuziehen. Wie hast du das vielleicht auch gemeistert, diese vielen Umzüge?
Als Kind gar nicht. Da war es einfach Fakt. Wir ziehen um? Okay, gut, ich ziehe mit, logischerweise. Ja. Im Nachhinein war es halt schwierig, weil wahrscheinlich auch durch die Umzüge einiges gelitten hat. Gerade so, sprich schulische Leistungen. Man fühlt sich, als Kind kannst du es noch nicht einschätzen, dass dich irgendwas emotional stört oder beziehungsweise bedrückt. Dementsprechend baut sich dann, ja, Stress, teilweise vielleicht sogar Aggression auf, Unmut. Von daher war es als Kind vermutlich schwierig, würde ich sagen. Ohne es halt zu dem Zeitpunkt zu merken.
Ja, na, es klingt auch nach einer großen Belastung. Das Alte aufgeben und das Neue, da sich wieder reinzubegeben. Also,
na klar, ja. Weil jedes Mal von null anzufangen, ist schwierig, es ist anstrengend.
Total, das ist super anstrengend. Was glaubst du, was hat dir in dieser Zeit geholfen?
Damals noch die Leichtigkeit, Freunde zu finden. Als Kind ist es definitiv einfacher. Anekdote, wir hatten, als wir dann umgezogen sind, einen Bolzplatz gegenüber. Und da als Kind einfach mit dem Fußball hingelaufen. Du hast gesehen, oh, da sind andere Kinder, die sich immer näher und näher begeben und irgendwann, ey, darf ich mitspielen? Oh. Ja klar, komm her. Und daraus sind dann halt Freundschaften entstanden.
Ja, also der Bolzplatz war irgendwie so der Treffpunkt, um Freunde kennenzulernen oder leichter in Kontakt zu treten, weil der Ball ist ja irgendwie so wie so eine Art Kommunikationsmedium. Den schießt man so hin und her und dadurch entsteht irgendwie, auch wenn man nicht spricht, aber ist ja irgendwie so eine Art nonverbale Kommunikation.
Ja, genau. Und als Kind ist halt generell die Kommunikation deutlich einfacher. Da denkst du nicht drüber nach. Ey, was sage ich denn? Wie gebe ich mich? Dir ist es vollkommen wurscht, wie du dich gibst oder wie der andere dich auffasst. Wenn man sich irgendwie sympathisch ist, trifft man sich ja am nächsten Tag wieder zum Bolzen und dann wieder und wieder. Und auf einmal hat man Freunde.
Ja.
Und ich glaube, heutzutage wäre das ganz schön schwierig, zumindest in meinem Alter jetzt.
Man macht sich wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, man macht sich mehr Gedanken darum, wie gebe ich mich, wie viel gebe ich auch von mir preis. Aber da können wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen.
Gerne.
Gab es denn einen Lieblingsplatz, den du als Kind oder Jugendlicher hattest, an den du dich heute gerne noch zurückerinnerst?
Natürlich der angesprochene Bolzplatz.
Ja, der war es tatsächlich. Ach, schön.
War großartig. Der war absolut nicht eben. Da waren Maulwurfhügel noch und nöcher. Und wenn man den Ball richtig geschossen hat, rollte er quasi wieder zurück. Aber es war toll. Es war einfach eine tolle Atmosphäre. Man hat den Großen aus dem Dorf dazugeguckt beim Bolzen und dann immer wieder gefragt, ey, kann ich mitspielen? Nee, ihr seid noch zu klein. Ja, okay. Und dann immer wieder und wieder. Und also es war quasi the place to be.
Ja, ja. Der ist ja anscheinend, wie du gerade sagst, das ist so der Lieblingsplatz. Und man sieht auch, du strahlst so, wenn du davon erzählst. Was wird da für dich für ein Gefühl wachgerufen, wenn du daran denkst, an diesen Bolzplatz?
Ein schönes. Es ist ein in Erinnerung oder in guten Erinnerungen schwelgendes, einfach ein tolles Gefühl. So eine, man könnte es Wärme nennen. Ich finde es halt schwierig, sowas immer zu beschreiben.
Ja, ja. Wie alt warst du da in der Zeit auf dem Bolzplatz?
Müsste so 7, 8 Jahre alt gewesen sein.
Okay, dann würde ich mit dir mal gerne in die Zeit so ein bisschen springen, so ein bisschen in deine Teenager-Zeit. Da würde mich mal interessieren, Wie hast du dich als Teenager gefühlt und was dachtest du so über dich?
Also Teenagerzeit verbinde ich mit Pubertät. Ich glaube, viele finden sich selber extrem blöd, nichts mit sich anzufangen. Und so ging es mir auch. Ich habe, blöd gesagt, mich selber nicht gemocht. Mein Erscheinungsbild. Ich war ein dicklicher Teenager-Junge, der quasi so ein bisschen nerdig unterwegs war. Dementsprechend gehörte man halt auch nicht zu den Lieblingen, zu den beliebten Jungs- und Mädchengruppen. Und es war eine sehr, sehr schwierige und durchwachsene Zeit, gerade auch Pubertät emotional. Ja. Es kommen Gefühle auf, mit denen man nicht so wirklich weiß, was man damit anfangen soll. Ja. Also heutzutage würde ich sagen, können wir überspringen.
Also das klingt auch wieder nach so einer herausfordernden Zeit für dich. Auch wenn du sagst, da habe ich mich irgendwie als blöd empfunden und auch irgendwie, ich konnte nichts mit mir anfangen. Was sollen eigentlich diese Gefühle hier? Auch zu merken, ich bin vielleicht nerdig. Also es klingt auch danach, ich bin anders als die Lieblinge. Also das klingt ja auch danach, sich nicht zugehörig zu fühlen. War das so?
Naja, was heißt nicht zugehörig zu fühlen? Man gehörte zwar schon zu einer Gruppe, halt den Freunden, aber die Freunde waren jetzt nicht die beliebte Clique, schieß mich tot, mit attraktiven Jungs und Mädels, sondern jeder mit seinem besonderen Charakter, heutzutage sehr individuell und eigentlich das genau, was zählt.
Ja.
Und nicht einer von vielen zu sein.
Ja, das kann man retrospektiv, kann man das immer betrachten und sagen, eigentlich war das genau das Richtige, aber zu der Zeit...
Ganz genau. Zu der Zeit war es einfach blöd. Auch schulisch gesehen. Man hatte keine Lust, irgendwas zu machen.
Stimmt.
Blöd gesagt, wenn mir jemand vielleicht in den Arsch getreten hätte, wären meine Leistungen vielleicht etwas besser gewesen und wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Aber hatte ich heute nicht. Dementsprechend konnte ich mich da auch irgendwie so gerade eben durchmogeln, aber ziemlich faul und... halt.
Naja, und die Frage ist ja auch, hättest du dir erstens in den Arsch treten lassen und zweitens hast du ja gesagt, du hast, so wie es für mich klang, ja auch irgendwie ein Stück weit deine Bestimmung gefunden. Oder das, was du zumindest, sag mal, gerne machst.
Genau, das, was ich gerne mache.
Ja.
Ob es Bestimmung ist, weiß ich nicht. Es ist immer schwierig zu sagen, weil wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn sich nur etwas geändert hätte in dieser Zeit. Von daher... Heutzutage bin ich echt froh, wie es gelaufen ist, klar. Aber manchmal wäre es interessant zu wissen, was wäre, wenn, so quasi Paralleluniversum.
Ja, das wäre total spannend, wenn wir nicht, also nicht nur ein Paralleluniversum, sondern wenn wir so mehrere hätten und einfach mal so verschiedene Versionen von uns ausprobieren könnten.
Ja, natürlich.
Da gibt es ein spannendes Buch, die Mitternachtsbibliothek. Da geht es genau darum, dass eine Frau in verschiedene Leben springt und dann aber merkt, okay, es ist eigentlich überall ein Haken an der Sache. Und es gibt überall etwas, was nicht besonders gut läuft. Und das Buch halt fand ich total schön irgendwie. Das war gerade sehr passend.
Ja, das glaube ich.
Ja. Gibt es denn aus der Zeit der Pubertät, der Zeit des Teenagerseins noch irgendeine Erinnerung, wo du sagst, ach, die darf bleiben?
Eigentlich nicht nur eine. Es war ja nicht alles schlecht. Grundsätzlich habe ich es geliebt, auf dem Bauernhof zu leben. Ich habe es geliebt, am Wochenende zum Eishockey zu fahren und mir Spiele meines Lieblingsvereins anzugucken. Ich habe es geliebt, mit Freunden was zu machen.
Du hast auf dem Bauernhof gelebt?
Ja, genau.
Spannend. Konntest du das als Teenager tatsächlich genießen oder war das eher so, warum bin ich hier auf einem Bauernhof zum Teufel nochmal und wie komme ich hier weg?
Doch, es war schon irgendwie ein bisschen zumindest so ein Genießen. Klar, so ein Leben geht auch mit Verantwortung einher. Ich musste natürlich nachmittags immer zurück, weil die Kühe mussten wieder auf die Weide getrieben werden. Man musste bei der Ernte helfen. Dementsprechend relativ viele Verpflichtungen. Das ein oder andere Mal habe ich mich natürlich davor gedrückt, gerade so in Richtung Teenagerzeit. Da ist das schon mal passiert, dass man sowas vergessen hat. weil man gerade nicht nach Hause wollte, sondern ja. das Fußballspiel spannender war und das Abhängen mit den Freunden, ja. logischerweise.
Ja.
Aber ich glaube, es hat mich schon irgendwie ein bisschen selbstständig gemacht, dieses auf dem Bauernhof leben.
Das klingt auch danach, weil du das gesagt hast, frühzeitig auch Verpflichtungen zu übernehmen, klingt auch danach, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Und das hilft ja auch vielleicht ein Stück weit, dachte ich gerade so, irgendwann ein selbstständiges Leben zu führen. Wenn ich weiß, das Leben hat, ne, jedes Lebenskonzept hat ja irgendwie Aufgaben, die wir erfüllen, die uns, ne, also wenn ich irgendwie gefühlt ewig lange nicht aufräume, na klar fällt mir das irgendwann auf die Füße, weil dann weiß ich nicht, räume ich 3 Tage auf, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber ja. so klingt das so ein bisschen. War das so, dass es dir geholfen hat, diese Verantwortung oder dir der Verantwortung im Leben bewusst zu werden?
Damals noch nicht, im Nachgang ja. Ich glaube aber auch, was mir sehr geholfen hat, ist, anderen bei gewissen Sachen zuzugucken und sich dann Sachen abzugucken.
Mhm. Hast du dafür ein Beispiel?
Der Umgang mit Tieren zum Beispiel. Gerade mit großen Tieren wie zum Beispiel einer Kuh hilft mir natürlich heutzutage nicht mehr, aber wie man eine Kuh melkt.
Ja.
Ganz im Ernst. Das war für mich am Anfang keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann habe ich es mir immer wieder angeguckt und irgendwann funktionierte das.
Ja.
Auch ein blödes Beispiel, aber wenn der Tierarzt da war, wenn eine Kuh trächtig war und dann quasi das Kälbchen kommen sollte und es nicht unbedingt so geklappt hat, wie ein Kaiserschnitt gemacht wurde. Und ich habe mich dann als Kind dann so ein bisschen reingeschlichen und immer so ein bisschen um die Ecke geguckt, was machen die da? Oh, da ist ja sehr viel Blut. Und damit auch sich auseinandersetzen, dass nicht alles immer die schöne, heile Welt ist, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass es halt auch mal ruppig und blutig sein kann.
Es klingt auch so ein bisschen danach, diese Verbundenheit zum Tier, aber auch zur Natur und nicht nur ich als Mensch, sondern dieses Wir eins mit allem anderen.
Ein bewusstes Leben quasi führen zu können.
Genau. Und du hattest schon vorhin gesagt, Verpflichtungen. Und dann habe ich so gedacht, welche Erwartungen hatten deine Eltern an dich?
Die größte Erwartung, dass meine schulische Leistung stimmt.
Und, wie hat das geklappt?
Semi-gut.
Ja.
Ja, wie gesagt, da habe ich mich so ein bisschen durchgemurgelt, aber okay, es hat ja irgendwie geklappt, auch wenn es teilweise Anlaufschwierigkeiten gab. Ich habe 2 Klassen wiederholt, weil ich einfach noch nicht so weit war.
Ja, ja.
Bei dem einen war es in der Grundschule, da muss ich sagen, könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, was so nicht gestimmt hat.
Ja.
War wahrscheinlich eine Absprache mit meinen Eltern, dass ich noch nicht so weit war, und bei dem anderen Mal, ja, Fremdsprachen sind nicht so meins und dementsprechend war es dann die 5 in Englisch.
Ja, ich finde auch, das wird immer so als negativ angesehen, aber du hast gerade was Schönes gesagt, ich war noch nicht so weit. Also auch zu gucken, na, bin ich denn so weit oder bin ich eben noch nicht so weit, und das ist ja gar nicht schlimm, einfach Dinge nochmal zu machen. Also das wird uns ja irgendwie dadurch genommen, ne, wenn man sagt, naja, eigentlich darfst du keine Klasse wiederholen, dann wird uns damit genommen, probier es einfach nochmal und nochmal.
Genau. Wir kennen an sich nur Schema F. Du musst mit 16 quasi so weit sein, entweder gehst du aufs Gymnasium, machst Abi und dann studieren oder du machst deine Ausbildung. Manche sind halt, wie ich, nicht so weit und brauchen in gewisser Art und Weise oder auch in bestimmten Abschnitten einfach Hilfe und müssen es vielleicht nochmal wiederholen. Wie groß waren die Klassen damals? 30 Kinder. Für einen Lehrer oder Lehrerin nicht zu stemmen. Und da fällst du, wenn du schlecht bist, halt einfach hinten rüber, weil du einfach mehr Zeit bräuchtest, um den Stoff zu verstehen.
Ja.
Das war dann halt in dem Punkt nicht der Fall, dass man auf mich Rücksicht nehmen konnte, und dementsprechend habe ich es wiederholt.
Ja.
Im Nachgang hat es mir gut getan.
Ja, und das glaube ich, also ich glaube auch dieses sich Zeit geben. Oder was du auch gesagt hast mit den Abschlüssen. Ich weiß noch, mit 16 bin ich in der Realschule raus und um irgendwas zu haben, habe ich Bürokauffrau gemacht. Boah, nach 2 Jahren abgebrochen. Und für mich war ja eigentlich diese größte Umstellung, ich komme aus der Schule und jetzt soll ich voll arbeiten gehen. Also ich finde es auch wirklich krass und sehr viel verlangt, weil das sind junge Heranwachsende, sind noch keine Erwachsene. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich echt ganz schön viel in der Zeit. Und eben Zeit zur Orientierung zu geben und eben nicht schon mit 16 oder mit 18 zu wissen, was ich mein Leben lang machen möchte. Also ich finde, es ist schon ganz schön viel verlangt.
Definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Gefühl hatte ich auch damals so. Ich hatte zwar nie großartig das Problem, dass ich 9-to-5 arbeiten musste, weil ich mich relativ zeitnah für den Weg in den Rettungsdienst entschieden habe. Mhm. Aber Schulpraktika, dann bist du auf einmal 3 Wochen in dem Modus von Montag bis Freitag von 8 bis 16 oder 17 Uhr arbeiten zu müssen. Mhm. Ich war danach platt. Mhm. Also ich konnte quasi um 18 Uhr, als ich nach Hause kam, mich schlafen legen bis zum nächsten Morgen und hatte einfach nichts mehr von dem Tag. Ja. Und gerade als Heranwachsender ist das natürlich nicht so toll.
Nee, überhaupt nicht. Eigentlich, wenn du abends gerne noch weggehen möchtest und einem, wie du schon sagst, 18 Uhr schon mit einem Auge zu eigentlich auf der Couch liegst. Ja. Ja. Wie war denn das eigentlich für deine Eltern, als irgendwie diese Erwartung nicht erfüllt wurde mit dem Schulischen?
Schwierig. Gab halt natürlich jedes Mal Ärger. Also es natürlich wurde versucht, mit hier Nachhilfe zu unterstützen ab einem gewissen Punkt. Hat mir mit Sicherheit auch gut getan, aber nicht den Erfolg gebracht, den sie gerne hätten. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin einfach, das weiß ich auch, ein schlechter Lerner. Ich tue mir extrem schwer damit, Sachen zu behalten. Mhm. Und das ist halt beim Schulischen genau das Gleiche. Egal, ob es Fremdsprachen sind oder irgendwelche Formeln. Natürlich hat man so sein Steckenpferd, bei denen man echt gut ist. Aber das waren nicht die Sachen, die da gefordert waren.
Also ich finde ja sowieso, was die Schulkonzepte angeht, das finde ich auch so ein bisschen schwierig, weil das, was du ja gerade sagst, wir brauchen doch nicht in allem gut sein, sondern wir sollten uns auf das fokussieren, wo wir Spaß dran haben, wo wir gerne lernen, was unser Steckenpferd ist. Ja. Und nicht, wo wir eigentlich aus der Schule rausgehen und dann das Gefühl haben, oh, ich bin ein schlechter Lerner oder eine schlechte Lernende. Ja, vielleicht hängt es einfach mit anderen Dingen zusammen. Ich habe das auch irgendwann gemerkt, dass ich so dachte, oh, warte mal, Lernen kann ja Spaß machen. Mhm. Also Schule war für mich ein Kraus. Ich weiß noch, wie ich in Mathematik an die Tafel geholt wurde. Das sind so Sachen furchtbar. Na klar hast du irgendwann keine Lust mehr zu lernen, wenn dir sowas ständig passiert. Ja. Also uns wird ja die Lust auch am Lernen genommen, finde ich.
Blöd gesagt, ja. Aber weil du auch halt weißt, wofür du lernst. Es ist was vollkommen anderes. Wenn du dir überlegst, was brauchst du denn von deinem Matheunterricht heutzutage noch? Das sind die Grundsachen, die du so oder so schon in der Grundschule bekommst. Ein bisschen das in der weiterführenden Schule, Prozentrechnung. Aber ansonsten habe ich bis jetzt noch nichts wieder davon gebraucht in meinem Leben. Da wäre es für mich interessanter, ey, wie macht man denn eine Steuererklärung, blöd gesagt?
Ja, oder total.
Wie komme ich sonst anderweitig zurecht in meinem Leben?
Ja, ja, gerade sowas wie Selbstvertrauen, soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und solche Sachen sprechen. Aber das ist wahrscheinlich ein ganzes Gespräch für sich.
Vermutlich, ja.
Du hast vorhin schon gesagt, das mit deinen Eltern, das war dann so, nicht so der Erfolg, den sie sich vielleicht gewünscht hätten. Wie hat sich denn die Beziehung zu deinen Eltern im Laufe der Jahre verändert?
Also eins muss ich dann, glaube ich, vorwegnehmen. Meine Eltern sind getrennt, die haben sich auch relativ früh schon getrennt und meine Mutter hat dann neu geheiratet. Dementsprechend deswegen auch der Umzug. Mein Vater bleibt natürlich mein Vater, meine Mutter. Mhm. Aber wenn ich von Eltern rede, mehr oder weniger, ist es für mich immer mein Ziehvater gewesen, der mich gefordert, gefördert und natürlich auch manchmal ein bisschen gepiesackt hat, gehört dazu. Mhm. Und dementsprechend, wenn ich jetzt von Eltern rede, dann ist er quasi mit da gemeint.
Ja.
Du sagst oder fragtest ja von wegen Verhältnis mit den Eltern. Mhm. In dieser Zeit war schwierig. Meine Mutter war nicht oft da, blöd gesagt, weil sie jeden zweiten Tag knapp 120, 130 Kilometer zur Arbeit hin und wieder zurückfahren musste. Dementsprechend war sie auch vor und nach der Arbeit halt fertig, logischerweise. Mein Ziehvater musste auch noch regulär arbeiten und dementsprechend kam der mittags nach Hause, hat sich ein bisschen um mich gekümmert, Essen gemacht, aber ansonsten blieb da halt auch nicht viel Zeit. Ja. Dementsprechend gab es dann immer die Probleme, wenn ich mit schlechten Noten nach Hause kam. Dann musste ich natürlich, ich habe hier wieder eine 4, 5 oder vielleicht sogar eine 6 geschrieben. Ja, ja. Ich hatte tierisch Bammel. Wie es halt damals auch so ist, so als Kind, als Teenager, hat man noch so ein bisschen Schiss vor seinen Eltern, vor den Konsequenzen, dass man nicht mehr raus darf zu den Freunden, dass einem vielleicht sogar, was weiß ich, die PlayStation weggenommen wurde oder Fernsehverbot gab. Und das hat sich natürlich gewandelt. Je älter man wurde, desto einfacher, entspannter wurde das Verhältnis. Wenn es jetzt nicht mehr darum geht, seine schulischen Leistungen darzubieten, sondern wenn man eigenständiges Leben hat, dann ist es, und das finde ich eigentlich auch gut, sollte es eher in so eine Richtung Freundschaft gehen.
Ist das so bei euch?
Ja, also dadurch, dass meine Mutter auch nicht hier lebt, sondern ich dann irgendwann mal wieder umgezogen bin, ist es ja natürlich eine gewisse Freundschaft. Es hat sich sogar eher etwas gewandelt, wo ich mir sage, oh je, meine Mutter macht da und auf die Art und Weise schon wieder irgendwas. Ist quasi, man versucht auf einmal seine Eltern zu erziehen und vor irgendwelchen Sachen zu schützen. Wenn ich mir überlege, das Internet, diese neumodische Krams. Mutter, du musst da aufpassen, nicht auf jede E-Mail klicken, jeden Link anklicken und jedem vertrauen, der dir sagt, ja, ich bin von Microsoft.
Ja, ja.
Dementsprechend, ich find das sehr, sehr interessant und ich glaube, so geht es auch vielen, dass sich das im Laufe der Jahre einfach wandelt, dieses Verhältnis.
Es klingt danach, als wäre bei euch so ein bisschen Entspannung hätte sich eingestellt. Du hast keinen Schiss mehr. Das ist ja nichts mehr, was irgendwie unterschrieben werden muss, weil die müssen ja auch immer unterschrieben werden, diese Folgenarbeiten, ne?
Natürlich. Oh.
Genau, und es hat sich so ein bisschen Entspannung zwischen euch eingestellt, ist das so?
Ja, ja. Definitiv. Also ich glaube, es hat dann irgendwann angefangen mit, man baut sich sein eigenes Leben auf mit der Ausbildung, so in der Zeit. Ich würde jetzt nicht sagen Anfang der Ausbildung, weil da brauchte man auch noch relativ viel Unterstützung, vielleicht auch den einen oder anderen Arschtritt mal wieder. Aber so in der Mitte, Ende der Ausbildung, wurde man dann doch schon sehr selbstständig und hat sich dann auch überlegt, was passiert denn danach? Wo gehe ich hin? Was mache ich? Also ziehe ich auch aus. Und gerade dieses Ausziehen-Thema, wenn man sich von seinen Eltern abkapselt und sein eigenes Universum für sich aufbaut, da wird es definitiv einfacher und entspannter.
Vielleicht passt da auch die Frage, die ich jetzt so als nächstes im Kopf hatte, auch schon, weil du das gerade so angesprochen hast mit Ausziehen und Universum. Wann hast du dich als Jugendlicher oder junger Erwachsener das erste Mal richtig frei und auch erwachsen gefühlt?
Frei eigentlich schon immer, weil ich nicht die ganze Zeit unter der Kontrolle meiner Eltern stand, sondern sehr eigenständig war und halt machen konnte, was ich wollte, blöd gesagt.
Ja.
Erwachsen gefühlt, manchmal heutzutage noch nicht.
Das finde ich sehr sympathisch, dass du das sagst. So geht's mir auch.
Ja, also manchmal muss man sich einfach überlegen, okay, ich habe eine eigene Wohnung, ich sollte auch mal wieder aufräumen. Nein, aber ich tue mich sehr schwer damit, auch mein Kind in mir ganz zu begraben, weil mir das sehr, sehr viel Freude macht.
Oh, ich finde, das solltest du auf gar keinen Fall. Bitte begrab das nicht. Genau. Was glaubst du denn, wofür ist denn dein Kind in dir ganz wichtig?
Um Spaß zu haben.
Ja, es ist einfach spaßgetrieben.
Natürlich, klar, gar keine Frage. Ja. Manchmal müsste es vielleicht ein bisschen kleiner sein. Aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Und ja, ich glaube, halt wie gesagt, mit dem Ende der Ausbildung wurde das Kind in einem dann doch ein bisschen kleiner und hat sich zurückgenommen. Mhm. Und man hat dann auch angefangen, diese Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Ja. Aber wie gesagt, auch jetzt, gerade wenn man mit Freunden unterwegs ist, kann das Kind da schon mal ausbrechen und das ein oder andere anstellen.
Ja, das stachelt einen immer zum Unsinn an, finde ich, und zum Blödsinn. Und das mag ich total. Ich habe, glaube ich, mal einen Spruch gelesen. Ich mache alles nur mit Sinn. Blödsinn, Unsinn und noch irgendwas. Und das fand ich äußerst passend, weil mir geht es nämlich genauso. Und ich finde es auch total, diese Leichtigkeit zu verspüren und eben mal einfach Spaß zu haben. Und nicht darüber, ja, das hatten wir ja vorhin mit dem Erwachsensein,
ja,
nicht darüber nachzudenken, wie gebe ich mich jetzt, was gebe ich jetzt von mir preis, sondern zu sein, also Kind sein. Aber zum Thema Erwachsensein, ich finde ja auch, dass wir erwachsen werden mit schwierigen Entscheidungen, die wir so im Leben zu treffen haben. Was war so deine schwierigste Entscheidung, die du schon im Leben treffen musstest?
Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, war tatsächlich der Umzug hier ins Rhein-Main-Gebiet, da ich mehrere Optionen hatte und ich für mich selber entschlossen habe, ich nehme die Herausforderung an. Ich habe da auch Bock dazu, jetzt gerade mal in Frankfurt zu arbeiten, mhm, und halt vor allen Dingen entfernt von der Familie zu sein, mhm, ohne dass einem jetzt spontan unter die Arme gegriffen werden kann. Mhm. Nichtsdestotrotz hat man immer noch den Rückhalt seiner Eltern und wenn irgendwas passiert, dann weiß man auch, ey, die sind da. Mhm. Aber ich glaube, das war so die größte Entscheidung, die ich getroffen habe, bewusst getroffen habe. Ich glaube, alles andere sind Entscheidungen, die zwar vielleicht auch groß waren, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, mhm, aber die eher im Unterbewusst getroffen worden sind und eher leicht waren in dem Moment.
Mhm. Also du würdest sagen, in dem Moment waren es leichte Entscheidungen, aber damals, also wenn du jetzt zurückblickst, waren das eigentlich schwierige Entscheidungen, die du da getroffen hast? So?
Das würde ich so nicht sagen.
Okay.
Aber in die Feuerwehr zum Beispiel einzutreten, was ja letztendlich mein ganzes Leben verändert hat.
Mhm.
Damals habe ich gesehen, natürlich hat man sich Gedanken gemacht, ey, packe ich das? Da wird ja doch schon einiges von einem verlangt, so in der Jugendfeuerwehr, also auch schon mit 13, 14. Und wie gesagt, man hat sich Gedanken gemacht, packt man das? Aber man hat die Herausforderung angenommen und die Entscheidung quasi getroffen, ey, ich mache das einfach und, mhm, ich habe da Bock zu.
Kannst du sagen, was da deine Intention war, dass du die Entscheidung getroffen hast, ich gehe zur Feuerwehr? Was war so dein Beweggrund?
Die Uniform war toll.
Wirklich?
Nein.
Aber das wäre großartig gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, es geht mir eigentlich nur um die Uniform.
Tatsächlich fand ich die auch sehr, sehr cool. Aber ich glaube, es war das große Ganze. Die größte Entscheidungsträger war wahrscheinlich, dass mein guter Freund da auch mit dabei war und, mhm, mich da motiviert hat, damit hinzukommen. Und ich halt auch nicht alleine war. Dementsprechend, es war eine große Gruppe, wo man sich da natürlich auch reinfinden musste, aber die hat Spaß gemacht. Und selbst wenn es irgendwo mal Probleme gab und sei es, was weiß ich, Ausbildungsabend, Knoten und Stiche und ich kann absolut keine Knoten und Stiche, aber wir standen dann irgendwann zu 5, zu 6 zusammen und die haben mir einen Schritt nach dem anderen gezeigt, wie es denn geht. Und ja, dieses Unterstützen, füreinander da sein.
Es klingt nach einer Gemeinschaft, in der, ja, man ankommen kann und in dem alle irgendwie füreinander da sind.
Ja, genau das, ja, ist es.
Ja. Und gibt es etwas, wo du sagst, deswegen machst du das heute? Deswegen bist du bei der Feuerwehr? Gibt es da für dich irgendwie einen Leitsatz oder irgendwas, wo du sagst, deshalb machst du das jeden Tag? Ich meine, das ist ja nun auch kein leichter Job.
Leitsatz. Ja, die Feuerwehr hat ja letztendlich den Spruch, Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Wehr.
Mhm.
Halt für andere, die gerade in einer lebensbedrohlichen Situation sind, die Hilfe brauchen, weil ihr Eigentum oder ihre persönlichen Sachen gerade in Gefahr sind, kaputt zu gehen durch Wasser, durch Feuer, Einsturz, was auch immer, denen in diesem Moment helfen zu können. Mhm. Und natürlich ist es auch die Gemeinschaft, die ist so, so wichtig, weil egal in welcher Gruppe oder in welchem Verein man ist, wenn die Gemeinschaft nicht funktioniert, man das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören, macht man es nicht gerne.
Ja.
Und dann verliert man auch das Interesse daran. Deswegen, das ist somit das Wichtigste.
Ja, na, und ich könnte mir vorstellen, du darfst mich da gerne korrigieren, so dieses Gefühl, bei der Feuerwehr ist es ja nochmal umso wichtiger, dass man sich aufeinander verlassen kann, wahrscheinlich auch mitunter tatsächlich auch blind, dass man einfach weiß, wer, wie, wo, was.
Ja.
Und dass das einfach stimmt, weil ich meine, davon hängen ja auch Leben ab. Also nicht nur die Leben anderer, sondern ja auch wahrscheinlich eure.
Natürlich, auf jeden Fall. Wenn ich unter Atemschutz bin, mal mir die Hand vor Augen sehe,
ja,
mich quasi nur noch mit Händen und Füßen in irgendeinem unbekannten Raum, ja, zurechtfinden muss, dann muss ich mich auf den Partner verlassen können. Und
ja,
egal, ob es in dem Moment der beste Freund ist oder jemand, mit dem man ansonsten vielleicht nicht so viel zu tun hat. In dem Moment muss es funktionieren.
Ja, ja. Ich habe auch gleich so als allererstes gedacht, du hast wahrscheinlich schon viel gesehen, viel erlebt, viel wahrscheinlich auch Schlimmes, was wir jetzt ja an der Stelle auch gar nicht ausbauen müssen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und meine Frage ist dann so, wie schaffst du es, gut auf dich zu achten?
Auch da würde ich jederzeit sagen, Freunde, Familie.
Mhm.
Familie ist da sehr, sehr wichtig, weil ungebrochen die der größte Eckpfeiler eines Lebens sind, die dich unterstützen, die auf dich, wird gesagt, auch aufpassen. Wenn mal, mhm, was mit dir nicht stimmt und die merken, ey, der verändert sich. Das ist, mhm, der ist gerade ganz komisch. Warum ist der gerade ganz komisch?
Mhm.
Genauso gute Freunde, die gehören mehr oder weniger mit zu diesem Familien-Eckpfeiler. Und ansonsten, ja, ab und zu einfach mal auch in sich selber hineinhorchen, denn oft bekommt man gar nicht mit, dass irgendwas in einem vorgeht.
Mhm.
Wo du es schon sagtest, schlimme Erlebnisse, ja, gab es definitiv in meinem Leben. Und ich habe in dem Moment nicht gemerkt, dass es mir nicht so gut ging. Erst, mhm, quasi ein externer Arzt, der mich dann untersucht hat, weil ich Beschwerden hatte,
mhm,
hat dann gesagt, körperlich ist alles in Ordnung. Vielleicht wäre mal eine andere Variante gut, mhm, und ich soll mal ein psychologisches Gespräch suchen.
Yeah.
Und in dem Moment dachte ich mir, okay, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht. Und habe das Ganze dann auch angenommen und das hat mir geholfen. Dementsprechend kann ich nur sagen, auch mal auf andere hören.
Ja, naja, und was du gerade auch gesagt hast, habe ich auch so gedacht. Und das wäre auch so meine Frage gewesen, also darüber zu sprechen, mit anderen zu sprechen. Aber das ist ja wahrscheinlich in deinem Beruf gar nicht so einfach, mit vielleicht manchmal Familie oder Freunden zu sprechen, weil es eben manchmal vielleicht so schwer ist oder wie auch immer du das jetzt beschreiben würdest.
Ja, manchmal fehlt das Verständnis, das ist natürlich klar. Ich versuche es dann trotzdem irgendwie zu umschreiben, dass man, mhm, es verstehen kann, auch wenn man vielleicht jetzt nicht so in der Materie ist. Und
ja,
ich glaube auch, dass ich gerade im Hinsicht auf meine Familie dann eine gewisse Lockerheit habe. Also von beiden Seiten aus, dass ich mit meiner Frau auch einfach entspannt darüber reden kann, was ist passiert, was belastet mich gerade, ist irgendwas Blödes auf der Arbeit passiert,
ja,
oder auch vielleicht was Schönes, was Witziges.
Mhm.
Auch das kommt ja vor. Und
ja,
das zu teilen, das ist extrem wichtig.
Also du hast sozusagen einen Weg gefunden, auch das, was dich beschäftigt, das, was in dir vorgeht, das auch nach außen zu tragen. Ich finde es ja gar nicht so selbstverständlich zu sagen, ich kann das kommunizieren oder ich kann mir auch die Hilfe von außen annehmen. Ist ja nicht selbstverständlich. Es scheint ja auch etwas zu sein, was du dir über die Zeit angeeignet hast und was ein wichtiges Mittel für dich auch ist, um diesen Beruf auch gut ausüben zu können. Ist das
ja
so?
Ja, ja, natürlich.
Gibt es etwas, worüber du nicht so gerne sprichst?
Gewisse Sachen in der Kindheit, die passiert sind, logischerweise,
mhm,
die muss ich auch definitiv nicht erzählen, aufarbeiten. Da weiß,
ja,
ich, das ist einfach blöd gelaufen.
Ja.
Und logischerweise natürlich auch auf der Arbeit sind Sachen,
ja,
passiert. Auch Beziehungen, die irgendwo mal zu Bruch gegangen sind, wo ich sage, okay, die haben mich verletzt, hart getroffen, aber auch, blöd gesagt, mit den Jahren stärker gemacht. Natürlich auch verändert, sonst wäre ich jetzt nicht so, wie ich jetzt auch bin.
Ja, harte Schale, weicher Kern sozusagen. Es ist so ein bisschen die kleine Schale, die dich auch ja schützt.
Genau, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Es ist so ein gewisser Schutzschild.
So ein kleiner Panzer, den man...
Genau, den man erstmal aufbrechen muss, um einfach an den weichen Kern zu kommen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich muss nicht direkt jedem Preis geben, was irgendwo wie passiert ist mit mir.
Ja, nee, das ist auch richtig. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, sich einerseits verletzlich zu zeigen und damit auch irgendwie nahbar und andererseits aber auch zu sagen, ich schütze mich. Und das muss auch nicht bei jedem sein, bei jedem Menschen und nicht um jeden Preis.
Definitiv, weil wie ich schon sagte, es sind die 5 Freunde, die letztendlich mir nahe sind, die alles von mir wissen und zu denen ich halt kommen kann. Und der Rest, ja, das sind halt bekannte, weiter entfernte Freunde, denen ich nicht jedem das Problem schildern muss.
Ja, die vielleicht auch gar nicht die richtigen AnsprechpartnerInnen wären, um dich irgendwie gut auch dabei unterstützen zu können. Und manchmal braucht es ja auch gar keine Unterstützung, sondern einfach jemand Wohlwollenden, der einfach zuhört.
Ich glaube, das richtig.
Ja. Wozu hat dir bisher der Mut gefehlt? Oder was macht dir vielleicht auch Angst?
Tatsächlich schwierig. Mut gefehlt würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde unwahrscheinlich gerne mal fliegen. Also selber fliegen, logischerweise. Ich habe eine Rot-Grün-Sehschwäche, dementsprechend bin ich da raus. Das wäre auf jeden Fall auf meiner Liste ganz weit oben. Von daher ist es schwierig, da zu sagen, fehlt mir Mut. Ich würde es sofort machen, wenn es ums Thema Mut geht. Mal aus sich heraus und vielleicht Richtung Fallschirmspringen, Bungee-Jumping. Wäre mal interessant, diese Erfahrung zu machen. Aber dieser Schiss vor diesem Fall ist einfach da.
Voll, sich einfach mal in die Tiefe zu stürzen?
Ja,
ich bin ganz bei dir.
Definitiv. Ich glaube, da macht mein Kopf so viele Sachen. Wie sehe ich da unten dann zermatscht aus?
Ja, das sind immer die ganzen Worst-Case-Szenarien, die man sich ja da ausmalt. Mich würde aber tatsächlich noch interessieren, warum würdest du, wenn du könntest, selber fliegen wollen?
Weil mich das Thema schon immer fasziniert hat. Ich finde Flugzeuge einfach von der Form und von der Ästhetik sehr, sehr schön. Fasziniert hat mich das Thema schon immer, seitdem ich klein war. Und natürlich auch die Faszination, ey, da sind ganz viele Knöpfe.
Bunt. Hände drauf und einfach mal alle auf einmal.
Genau, bunte Lichter. Ich hatte als Kind schon, ich weiß nicht, ob du diese Bücher kennst, Was ist was?
Ja.
Ja, natürlich fliegen, logisch. Es war total faszinierend. Ich kann mir auch stundenlang irgendwelche Videos von Flugzeugen angucken. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch diese Sache, da ich es nicht kann, nicht darf, reizt es halt noch mehr.
Okay, verstehe. Ja, also bei mir ist es genau umgedreht. Ich finde, Flugzeuge gehören nicht in die Luft und Fliegen ist für mich furchtbar. Um es mal kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Ich sitze wirklich festgekrallt im Flugzeug und denke so.
Aber es ist doch eigentlich wunderschön, du steigst in ein Flugzeug und bist dann ein paar Stunden später in einer komplett anderen Welt.
Ja, das ist schön, aber ich wäre gerne in der Zeit irgendwie bewusstlos oder ohnmächtig oder so.
Okay, vielleicht kommt das ja noch in irgendwelcher Zukunft.
Ja, das wäre schön, wenn wir von so oben, das sind doch diese Masken schon. Warum ist da nicht irgendwie Lachgas oder einfach so, ne, dass man schläft? Das fände ich zum Beispiel gut.
Hyperschlaf.
Genau, das fände ich richtig toll. Das wäre was für mich. Ich würde es gleich machen. Ich würde das mal ausprobieren.
Also ich kann das auch gut nachvollziehen, dass Leute diese Angst davor haben. Wenn man sich dem Ganzen bewusst ist, da im Flugzeug und du denkst, unter dir ist kilometerweit nichts.
Genau das ist es. Ich denke dann immer, hier ist nur, also ein bisschen Stahl ist jetzt übertrieben. Also ich denke dann immer, hier ist nur ein bisschen Stahl. Unter dir ist nichts. Genau diese Angst ist das. Ja. Und deswegen kralle ich mich ja auch an dem Sitz fest. Klar, wenn das auseinanderfliegt, da hat der Sitz auch nicht mehr viel Grund. Aber ja, das stimmt. Das ist genau das.
Genau. Und warum fliegt dieses Ding überhaupt?
Genau. Also das sind für mich alles so,
Also ich kann es definitiv nachvollziehen, ja.
Ja. Aber es ist natürlich schön. einzustecken und woanders zu sein, tatsächlich. Ja. Was war dein bisher schönster Ort, an dem du warst, an dem du ausgestiegen bist und gedacht hast, oh, schön, dass mich das Flugzeug hierher fliegen konnte?
Die Karibik.
Oh.
Ja.
Also, was war da für dich das Besondere?
Die Atmosphäre, die Umwelt. Du steigst auf einmal aus dem Flugzeug aus. Blöd gesagt, es ist ein Flughafen, der gefühlt nicht abgeschlossen ist, sondern direkt im Dschungel. Hm. Und du läufst nicht durch irgendwelche Gangways in irgendwelche Gebäude rein, sondern ein strohbesetztes Dach, also Hütte. Mhm. Und du läufst da einfach rein. Quasi das komplette Flugzeug kreuz und quer und absolut unkoordiniert. Nicht so wie in Deutschland. Alles muss seine Ordnung und Struktur haben. Das Wetter, die Luft, diese Luftfeuchtigkeit, es riecht komplett anders und es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Dazu kommt natürlich noch der Strand und die Gegend, das ist einfach toll. Man kann es nicht anders sagen, außer wunderschön. Natürlich haben auch diese Orte ihre Schandflecke. Ich glaube, die gibt es einfach überall, wo halt auch wir Menschen sind. Das bleibt leider nicht aus. Naturbelassen wäre super, aber ich tue ja leider auch meinen Teil damit bei, sonst würde ich da nicht sein, wird gesagt. Aber es ist dennoch noch ein Stück weit alles natürlicher und irgendwie schöner, ruhiger.
Mhm. Obwohl ich festgestellt habe, also ich war in Thailand, das ist so das Weiteste, wo ich war, und ich habe so gedacht, krass, wie laut das die ganze Zeit hier ist. Es ist übelst viel los in der Nacht, auf einmal Insekten und Vögel, und ich dachte so, was? Es war halt nie ruhig. Also das fand ich schon beeindruckend.
Wie laut die Natur einfach sein kann.
Ja, wenn wir mal auch ein bisschen leiser sind, ne, und auch mal raus von dem ganzen Lärm. Ja. Vielleicht war das schon deine Antwort. Ich frage dich trotzdem, wann hat sich dein Leben das letzte Mal wie ein Abenteuer angefühlt?
Ich muss jetzt tatsächlich überlegen, ob es noch was anderes gab, außer diese Reise. Beziehungsweise ich war jetzt mehrfach da. Und es ist einfach jedes Mal ein Abenteuer. Alles andere ist halt, glaube ich, zu weit weg, um es als Abenteuer zu definieren. An sich ist aber, würde ich schon sagen, auch meine Ausbildung, mein Einstieg in den Rettungsdienst ein Abenteuer gewesen, weil es ist auf einmal komplett anders. Du siehst, blöd gesagt, hilfebedürftige, verletzte Leute, was du so nicht kanntest, und du kannst denen helfen. Auf einmal. Also mit jedem Tag in deiner Ausbildung, jedem Tag, in dem du mehr dazu lernst, kannst du diesen Leuten einfach besser helfen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, das ist so das größte Abenteuer. Das gehört, blöd gesagt, das Abenteuer Leben, und für mich gehört das mit dazu.
Ich finde es gar nicht blöd gesagt. Ich finde es eigentlich eine total schöne Antwort, dieses Abenteuerleben. Also das müssen ja vielleicht gar nicht immer diese großen Dinge sein, ne? Also das ist schön, diese Highlights zu haben, aber eben auch diese kleinen Abenteuer. Ne? Ja. Wir hatten das vor, mit den Freunden mal wieder irgendwie sich Blödsinn einfallen zu lassen. Kann ja auch ein Abenteuer sein.
Definitiv. Und man sollte auch nie vor Abenteuern oder Herausforderungen sich abschrecken lassen. Ich hatte als Kind immer den Traum, Eishockey spielen zu gehen oder Eishockeyspieler zu werden. Durfte ich nicht. Ist ja zu brutal. Da schlägt man sich und verletzt man sich oder sonst was. Und dann, als ich hierher gezogen bin mit, lass mich kurz überlegen, ich glaube so Anfang 20, dachte ich mir, jo, jetzt probierst du es aus. Jetzt machst du es einfach. Ich konnte nicht gut Schlittschuh laufen, aber das war vollkommen egal. Es hat Spaß gemacht. Ja. Und darauf kommt es an. Und dieses Abenteuer hat man irgendwie auch gemeistert. Mit jedem Mal wurde man besser und hat noch mehr Spaß gemacht. Und selbst wenn ich jetzt das erste Mal nach der Sommerpause wieder das Eis betrete, denke ich mir, wow, geil.
Das kann ich gerade total gut nachvollziehen. Also dieses sich nicht abhalten lassen. Also ich merke das bei mir selber, ich halte mich sehr gern selber von Dingen ab. Ich schiebe sie im Kopf durch und dann denkst du, ach nee, ich lasse es doch lieber. Und habe mich jetzt, hatte immer so diesen Gedanken, ach, Longboard fahren, das sieht irgendwie, das sieht nach Spaß aus. Und stand da das erste Mal drauf und es war die ganze Zeit, du kriegst das nicht hin, du bist zu blöd und hin und her. Und das, was du gerade gesagt hast, bis ich irgendwann mal mir selber, es klingt so einfach, aber was das für ein innerer Prozess ist, hier, Sarah, es geht darum, dass du Spaß hast. Nicht, dass das irgendwie eine Leistung ist und du das besonders toll haben können sollst oder musst. Es geht darum, Spaß zu haben, dass es dir Spaß macht, hier zu sein.
Genau das ist es. Und das, was du jetzt gerade so erzählst, da kommt mir ein Gedanke. Meistens funktioniert dieses Spaß haben immer dann, wenn du nicht drüber nachdenkst. Sondern wenn es einfach unbeschwert aus dem Bauch, aus dem Körpergefühl heraus passiert.
Ich kann aber so gut nachdenken über alles und alles zerdenken. Das ist eine großartige Stärke von mir.
Ich glaube, das ist tatsächlich menschlich und das machen sehr, sehr viele. Bei dem einen bekommt man das mehr mit als bei dem anderen. Aber passiert mir auch blöd gesagt beim Eishockey. Wenn ich anfange, drüber nachzudenken, dass ich jetzt den einen Schlittschuh dahin, den anderen Schlittschuh dahin und dann noch mit dem Schläger den Puck da irgendwo hindreschen soll, dann überschlage ich mich und liege dann auf der Nase. Ja. Wenn ich nicht drüber nachdenke, landet der Puck im Tor und ich weiß gar nicht wie, aber ich freue mich.
Ja, ja. Hast du einen Tipp, wie du deinen Kopf abschaltest?
Tipp leider nicht. Das passiert tatsächlich ganz automatisch eher so rum, dass ich den Kopf abschalte, als dass ich, wie gesagt, du anfange drüber nachzudenken. Du merkst diesen Moment, wenn du anfängst nachzudenken. Und da dann wieder rauszukommen, ist, finde ich, gar nicht so einfach. Und da muss ich auch sagen, gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter. Ich kann mir ja auch nicht sagen, hör auf zu denken, hör auf zu denken, hör auf zu denken. Das funktioniert ja leider einfach nicht.
Ja. Also es klingt bei dir so, als wird es dir leichter gelingen zu merken, ah, ich fange an nachzudenken, gar nicht erst damit anzufangen, in Anführungszeichen, sich da so viele Gedanken zu machen, sondern sich eher darauf einzulassen, was man jetzt tut.
Genau, richtig.
Auf den Schlittschuhen zu stehen und einfach das zu machen. Und ich glaube, dann kommt man auch in diesen Flow so rein. Ja, also sich einfach so treiben zu lassen. Und das ist ja auch das, was wir, glaube ich, auch immer ein bisschen angeschnitten haben, sich so treiben zu lassen, sich einzulassen. Und dann kommt auch diese Leichtigkeit. Ja. Ja, ich glaube, wir hatten das auch vorhin mit diesem Erwachsensein. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass wir uns darüber Gedanken machen, auch zu gucken, wie sieht es jetzt aus? Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich mich aufs Longboard gestellt habe, habe ich auf die Uhr geguckt, okay, wie früh ist es? Wie viele Menschen könnten schon dort sein? Es sind wahrscheinlich sehr, sehr viele. Okay, ich wage es heute. Also schon alleine sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Also das spielt für mich ja auch Scham eine große Rolle. Ne? Dass man das ja das Gefühl hat, man müsste sich dafür schämen oder was denken die anderen Leute?
Genau das ist das. Und ich glaube, da muss man einfach irgendwie gucken, dass man sich wohlfühlt und nicht darüber nachdenkt, wie man aussieht, dass das jetzt unbedingt sexy oder total toll aussieht. Vielleicht, je nachdem, jeden hilft ja auch was anderes. Bevor man irgendwas macht, Musik hören, gerade die Band, die man gerade liebt oder sonst was. Und das hilft ja einem auch schon abzuschalten und weniger über diese Situation nachzudenken.
Ja, eine ganz andere Frage. Was ist der größte Zeitverschwender in deinem Leben?
Blöd gesagt, auf Toilette zu gehen.
Aber das ist ja ein notwendiges Übel. Du würdest sonst platzen. Und das wäre für deine Gesundheit überhaupt nicht gut.
Definitiv. Aber wie viele Menschen beschränken sich wirklich darauf, nur das notwendige Übel zu machen oder sonst was noch auf der Toilette? Ich kenne so viele Leute, die haben einen Zeitschriftenständer auf der Toilette oder nehmen halt das Handy mit.
Das werde ich nie verstehen. Ich werde es wirklich nie verstehen. Ich finde, Der unbequemste Ort ist die Toilette. Ich weiß, wir werden jetzt wahrscheinlich viele widersprechen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde es mega unbequem. Das, wo du dich anlehnst, ist unbequem, meist ist es auch kalt. Also ich weiß nicht, das werde ich nie verstehen.
Das geht natürlich auch nur bei der Toilette zu Hause. Also woanders geht das ja absolut gar nicht. Aber da kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, wenn man sagt, ja, ich gucke jetzt TikTok oder Instagram oder lese mir eine Zeitschrift.
Dann ist ja durch. Das vielleicht der Zeitverschwender.
Möglicherweise, ja. Also Smartphone ist auf jeden Fall eins der Top 10.
Toll.
Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, also um zu lernen, sind auf der Toilette ein paar Lernkarten einfach angebracht.
Ach, cool. Das ist eine voll gute Idee. Was lernst du gerade?
Für meine Notfallsanitäter-Ausbildung. Bin noch Rettungsassistent. Die Ausbildung wurde ja komplett verändert. Das Ganze wurde quasi einem richtigen Berufsbild zugeordnet. Früher war es keins. Leider. Dementsprechend gibt es auch jetzt eine 3-jährige Ausbildung. Und ich muss jetzt quasi nur noch die Prüfung machen zum Notfallsanitäter.
Okay.
Und ist ein kleiner Lehrgang mit anschließender Prüfung. Allerdings halt sehr, sehr aufwendig, was die Lernerei angeht. Und wie ich ja schon sagte, Lernen ist absolut nicht meins. Dementsprechend muss ich mich irgendwie mit Sachen behelfen, um das ganze Zeug in meinen Kopf reinzukriegen.
Ja. Ich würde dir gerne noch eine ungewöhnliche Frage stellen.
Gerne.
Stell dir vor, du wärst plötzlich der einzige Mensch auf Erden. Wie würdest du dich fühlen? Und was würdest du tun?
Ich glaube, ich würde mich ziemlich einsam fühlen.
Mhm.
Ich mag zwar nicht so viele Menschen, deswegen lieber auch nur die 5 Freunde als viele.
Mhm.
Aber trotzdem würde ich es irgendwo vermissen, diesen Trubel, logischerweise die Familie, die guten Freunde. Du wärst gezwungen, die ganze Zeit deine Gedanken um dich zu haben und niemand, der mit dir kommuniziert. Ich glaube, das würde mich oder auch jeden anderen irgendwann verrückt werden lassen.
Mhm. Gibt es etwas, was du dem vielleicht Positives abgewinnen könntest? Also vielleicht auch, was würdest du denn als erstes machen?
Ungestört einkaufen gehen. Das ist nämlich so mein größter Graus. Egal, ob es im Supermarkt ist oder halt auch einfach shoppen gehen. Die Leute um dich herum.
Mhm. Ja.
Und das wäre natürlich das Nonplusultra, einfach durch die Läden marschieren und ungestört in Ruhe schnödeln.
Ja.
Man müsste sich natürlich selbst versorgen können und das vor allen Dingen halt auch wieder lernen. Weil, tut mir leid, ich kann nicht einfach jagen, irgendwelche Fallen bauen. Ich krieg's ja vielleicht jetzt noch immerhin eine Kuh zu melken. Das Thema hatten wir ja.
Stimmt, ja.
Aber ansonsten wäre ich, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen alleine.
Ich wäre auch aufgeschmissen. Letztens hat eine Freundin bei Wandern irgendwo was Abgezupftes gegessen. Ich so, ist das nicht? Das kann man essen? Nein, das kann man nicht essen. Also ich bin der Natur gegenüber schon sehr misstrauisch. Also es würde mir wahrscheinlich nicht zugutekommen.
Mich wundert sowieso, wie wir als Menschen so lange überleben konnten. Also das ist immer noch faszinierend für mich.
Ja, das geht mir auch so. Noch eine ungewöhnliche Frage. Oder ich stell dir mal vor, wir treffen uns am 14. Juni 2027 wieder. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist. Scheint bei dir die Sonne?
Ja, aktuell.
Es scheint die Sonne, es ist ganz warm und wir treffen uns wieder. Was wirst du mir von deinem Leben erzählen?
Dass noch genauso das alles ist, wie es jetzt ist, weil so fühle ich mich tatsächlich am wohlsten. Natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, die besser sein könnten, logischerweise, aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden, so wie es gelaufen ist.
Ja.
Und einfach glücklich. Dementsprechend würde ich es auch nicht verändern wollen.
Ja, weil du gerade gesagt hast, Kleinigkeiten könnten sich immer verbessern. Gibt es vielleicht eine Kleinigkeit, die anders, also es geht ja vielleicht gar nicht um immer besser und schlechter, das zu bewerten, aber gibt es vielleicht eine Sache, die sich verändert hat?
Allein wenn ich schon so lange nachdenke, kann eigentlich nichts Positives dabei rauskommen. Nee, aber ich weiß, ich werde grauer sein und werde vielleicht auch ein bisschen Bierbauch ansetzen, aber ich finde das okay.
Und du wirst wahrscheinlich auch um viele Erfahrungen reicher sein. Und das ist ja vielleicht auch was Schönes.
Das ist auch vollkommen in Ordnung. Was wären wir ohne unsere Erfahrung? Und ja, wichtig ist halt einfach, sie mitzunehmen und einfach wertzuschätzen.
Ja. Und da, weil wir gerade von Erfahrung gesprochen haben, da schließt sich die Frage meines Gastes zuvor total schön an. Sie hat gefragt, was brauchst du von deinen Mitmenschen und was kannst du deinen Mitmenschen aus deinen Erfahrungen heraus mitgeben oder weitergeben?
Von meinen Mitmenschen, das sind in erster Linie für mich die Freunde und die Familie, brauche ich einfach die Nähe, die Zuneigung, alles das, was mir Kraft gibt. Der zweite Teil war was?
Und das zweite ist, was kannst du deinen Mitmenschen aus deinen Erfahrungen heraus, die du so in der Vergangenheit gemacht hast, weitergeben?
Dass alles irgendwo seinen Sinn hat und sich fügt. Egal in welcher Art und Weise, aber dass selbst wenn jetzt gerade irgendwas Schlechtes passiert, und das wird es zwangsläufig, das ist das Leben, man nie dran komplett zerbricht, sondern stärker wieder daraus hervorgeht und dass man dem auch bewusst sein soll und dementsprechend nicht den Kopf in den Sand stecken sollte. Denn das ist das Wichtige. Es wird irgendwann wieder gut werden und vielleicht sogar besser, als es vorher war.
Oh, das finde ich einen total schönen Satz. Ja, schön. Ach Mensch, da kann ich gar nichts anfügen. Außer, dass du jetzt dran bist, eine Frage an den nächsten Gast zu stellen.
Okay, also mich würde interessieren, wo wir es ja sowieso schon von Kindheit und Jugend hatten. Was würde dein nächster Gast, deine nächste Gästin verändern, beziehungsweise ihrem jugendlichen Ich mitgeben?
Aus der heutigen Perspektive sozusagen.
Genau, aus der heutigen Perspektive, weil ich, das ist so ein Punkt, der mir immer im Kopf rumschwirrt. Wenn ich jetzt nochmal jung sein könnte, also in meinem jungen Ich sein könnte, mit dem Verstand von jetzt, was würde ich anders machen? Würde ich es genauso machen, wie ich es schon gemacht habe? Oder würde ich den ein oder anderen Punkt einfach verändern?
Ja, spannend. Ich wüsste gar nicht, ob ich das Risiko eingehen will, all die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, herzugeben.
Wenn ich es beantworten müsste, würde ich auch genau die Fehler machen, genau das machen, wie ich bin, was ich erlebt habe. Weil sonst wäre ich ja jetzt auch nicht glücklich.
Ja, stimmt. Du wolltest vorhin, ne, du hast ja auch gesagt, dass in 5 Jahren darf alles so sein, wie es gerade ist. Es wirkt sehr glücklich und zufrieden.
Ja, ist es.
Ja, wir kommen jetzt tatsächlich zur letzten Frage. Aber ich möchte mich erst einmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ich habe wenig den Florian kennengelernt mit der harten Schale, eher den weichen Kern. Es ist schön, dass ich den kennenlernen durfte. Vielen lieben Dank dafür.
Sehr nett, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gern. Und die letzte Frage ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin immer noch Florian, der mit dem harten Kern und der weichen Schale. Aber vielleicht kennt ihr mich jetzt ja besser. Es war mal wieder sehr, sehr schön, so ein paar Sachen Revue passieren zu lassen, die vielleicht so aus der Erinnerung doch schon ein bisschen verschwunden sind, die man auch nicht direkt erzählt. War wirklich sehr, sehr nett.